Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken im Namen Jesu Christi, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir diese Tage miteinander verbringen dürfen. Und wir sind ganz von deinem Wirken abhängig. Du allein kannst uns diese Gedanken geben und auch diese Orientierung geben, die uns wirklich eine Hilfe ist, die wir auch brauchen können für unser alltägliches Leben. Schenk du uns Einblicke in dein Herz. Schenk du, dass wir ein Stück weit erfassen dürfen, was deine Gedanken sind, was deine Pläne sind und wie wir unsere eigenen Gedanken an deinen Gedanken justieren können, ausrichten können. Du siehst, wo wir in Gedanken manchmal gefangen sind, wo wir unser eigenes System haben, das uns ein Stück weit gefangen hält, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Du hast Möglichkeiten, uns hier einfach auch diese Dinge zu zeigen und vor allem dann auch, dass wir durch dein Einwirken auch Dinge auflösen können, die uns belasten, die uns beschweren. Lass uns Blicke tun auf dich, damit wir erkennen können, wie gut du es mit uns meinst und dass wir uns in besonderer Weise auch über dich freuen können. Amen. Ich möchte mal einsteigen. Mich selbst beschäftigt das Thema auch schon seit, ja, ich möchte sagen, über 3 Jahrzehnten. Ich bin mit 16 zum Glauben gekommen und schon bald wurde mir klar, dass dieses Thema etwas ganz Grundlegendes ist. Auch in der Bibel ist es ein sehr grundlegendes Thema. Das fällt einem vielleicht nicht auf den ersten Augenblick auf, weil man erstens das Wort Denken und Gedanken nicht so oft findet, aber es gibt ganz viele Begriffe in der Bibel, die hängen mit den Denken ganz eng zusammen. Und wenn man diese Begriffe mal ein bisschen gesichtet hat und auch die Aussagen dazu in der Bibel, dann stellt man fest, dass gerade das Denken in der Bibel eine ganz zentrale Rolle spielt. Nur ein kleines Beispiel. Sehr oft wird in unseren Übersetzungen von Buße die Rede. Das griechische Wort für Buße heißt Metanoia. Metanoia, das setzt sich zusammen aus Meta mit und Neuer kommt von Nous, von Denken. Es geht bei der Buße um ein Mitdenken. Und überall, wo wir also im Neuen Testament dieses Wort finden, Buße finden, da können wir eigentlich Mitdenken hineinsetzen. Es geht Gott letztlich darum, dass wir lernen, mitzudenken mit den Gedanken Gottes. Dass wir in das Denken Gottes hineinkommen und das hat ganz gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Vielleicht nicht unbedingt Auswirkungen, die nach außen spektakulär sind, aber es verändert langsam unsere Denkstruktur. Und ich muss ehrlich sagen, je mehr ich in das Denken Gottes hineinkomme, desto mehr komme ich auch in einen ganz großen Frieden und in eine ganz große Ruhe hinein, weil ich immer mehr auch verstehen darf, dass Gott es wirklich in allen Bereichen gut mit uns meint. Das Thema ist natürlich in mehreren Bereichen sehr, sehr interessant und auch absolut grundlegend, weil damit auch fast alle Weichenstellungen unseres Lebens damit zusammenhängen. Also es gibt ja immer wieder Weichenstellungen in unserem Leben und Entscheidungen und die Entscheidungen, die kommen zustande aufgrund unseres Denkens, aufgrund unserer Motive, die wir haben. Daraus ergibt sich natürlich auch eine logische Schlussfolgerung. Wer sich nicht für das Thema der Gedanken und Motive interessiert, der kümmert sich auch nicht wirklich um den Verlauf seines Lebens. Also wenn der Verlauf unseres Lebens oder ich sage jetzt mal die Entscheidungen, die wir zu fällen haben, wenn die uns wichtig sind und wenn wir darauf hoffen, richtige Entscheidungen zu fällen, dann geht es nicht nur darum, herauszufinden, möglichst viel zu wissen und zu sagen, aufgrund meinem momentanen Kenntnisstand und der momentanen Faktenlage ist es am sinnvollsten, diese Entscheidung zu fällen. Das ist viel zu wenig. Was unglaublich wichtig ist, dass wir uns auch einmal über unsere Motive klar werden. Und, was natürlich auch damit zusammenhängt, unsere Ziele. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, habe ich eigentlich ein Ziel gesetzt in meinem Leben, das auch dem biblischen Ziel entspricht? Die Bibel formuliert ganz klare Ziele. Und wenn ich ein anderes Ziel habe, dann kann ich heute schon mit garantierter Sicherheit sagen, dass das andere Ziel irgendwann einmal, man wird mit diesem Ziel irgendwann einmal scheitern. Wenn nicht in diesem Leben, spätestens nach dem Leben. Junge Menschen, und ich frage mich manchmal ernsthaft, warum das nicht mehr thematisiert wird in unseren Gymnasien. Das wäre eigentlich sowas von fundamental wichtig, ja. Dass gerade 17-, 18-, 16-Jährige sich mal überhaupt Gedanken machen, was sind eigentlich meine Motive und sind diese Motive auch wirklich gut? Aber auch die Motive haben eine Ursache. Manche Motive entstehen aus Zielen und manchmal ist es umgekehrt, dass Motive aus Zielen entstehen. Also das hat so eine Wechselwirkung. Ich könnte hier jetzt einen Kreis aufzeichnen und da könnte man sagen, Ziel, Motive und das eine beeinflusst auch das andere. Also von daher ist das wichtig und ich denke, wenn die jungen Leute einmal sich bewusst werden, Moment mal, wenn ich mir über meine Ziele und Motive klar werde, dann hat das auch Auswirkungen auf mein ganzes Leben, auf mein ganzes Denken und auf meine Weichenstellungen. Und je nachdem, welche Weichenstellung ich mache, sind natürlich die langfristigen Auswirkungen über Jahrzehnte sind natürlich ganz gewaltig. Um unser Denken und die Motive ein Stück weit begreifen zu können, sind Warum-Fragen eine große Hilfe. Wir Menschen stellen, also das merken wir ja immer wieder, wir stellen eigentlich die Warum-Fragen oft am falschen Ort. Wir machen, wenn wir ins Gespräch kommen über die Schicksalsschläge, denken wir an die Erdbeben in Nepal. Es hat mich schon unglaublich tief bewegt, wie da wirklich arme Bauern ihre ganze Existenz verloren haben und auch zum Teil ihre Familien unter den Trümmern begraben waren und dann versucht man mit letzter Kraft wieder etwas aufzubauen und zwei Wochen später bebt es wieder und alles bricht wieder zusammen. Da sind wir natürlich sehr schnell dabei, die Warum-Frage zu stellen. Warum lässt ein Gott der Liebe solches zu? Ich bin nicht so begeistert von dieser Frage, nicht, also vor allem deshalb, weil diese Frage wird sehr oft vordergründig gestellt, um eben zu sagen, also wenn es einen Gott der Liebe geben würde, dann würde er solche Dinge nicht zulassen und darum glaube ich nicht an diesen Gott der Liebe. Aber in diesem Zusammenhang muss man vielleicht auch mal sagen, dass unser Gott in der Offenbarung noch viel schlimmere Katastrophen vorausgesagt hat, als das, was jetzt in Nepal passiert ist. Und wenn er das vorausgesagt hat, hat er das mit einer ganz bestimmten Absicht vorausgesagt. Das heißt dann sogar am Anfang dieses Buches, heißt es, glückselig, wer da liest, die Worte der Prophetie oder die Worte der Weissagung. warum, wenn nämlich diese schrecklichen Zeiten kommen und Gott hat eine ganz bestimmte Absicht, auch mit diesen schrecklichen Zeiten, dann kann man durch das, dass man dieses Buch schon einmal gelesen hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, kann man auch sehen, Moment, das, was hier passiert, jetzt heute, Schreckliches passiert, ist nicht das Ende. Gott hat ein anderes Ziel. Er verfolgt etwas ganz anderes. Er verfolgt nämlich das Ziel, dass er einmal alles neu machen wird. Dass einmal kein Schmerz mehr sein wird, dass keine Trauer mehr sein wird, kein Tod mehr sein wird, sondern dass Gott alles neu machen wird und er wird jede Träne abtrocknen. Es ist also eigentlich wichtig wäre die Frage, die Wozu-Frage. Wozu führt das Ganze hin? Weil das Warum können wir sehr oft nicht beantworten, wenn wir in der Situation drin sind. Ich werde das anhand von Beispielen aus der Bibel auch deutlich machen, dass man in vielen Situationen im Moment nicht sagen kann, warum. Erst wenn man am Ende seines Weges steht, versteht man vielleicht das Warum. Nicht immer, aber vielleicht. Und dann merkt man, Gott hatte eine tiefe Absicht, eine ganz tiefe Absicht. Aber Warum-Fragen können in Bezug auf unsere eigenen Motive sehr wichtig sein. Und ich möchte mit euch hier das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich mache irgendetwas, ist egal was. Und dann die Frage, warum tue ich dies? Und dann kommt ja meistens eine Antwort, zuerst einmal oberflächlich, weil ich das will. Und dann geht es weiter. Jetzt fange ich an zu bohren, so richtig zu bohren. Warum will ich dies? Dann kommt irgendeine Antwort, es gibt natürlich immer mehrere Antworten oder mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt immer nur eine reingeschrieben, weil dies meine Lebenssituation verbessert, wäre eine Antwort. Also wenn ich sage, ich gehe heute Abend ins Kino und die Frage stelle, warum tue ich das? Weil mir das Spaß macht, weil ich das genießen kann, weil das meine Lebenssituation verbessert, zum Beispiel. Warum verbessert dies meine Lebenssituation? Das ist dann die nächste Frage. Warum eigentlich? Weil ich das Leben dann noch besser genießen kann, wäre eine mögliche Antwort. Warum kann ich mein Leben dann noch besser genießen? Weil es ein befriedigendes Gefühl ist, etwas zu bekommen, was ich mir schon lange gewünscht habe. Also man versucht jetzt sein Tun, sein Wünschen versucht man jetzt immer wieder zu erklären. Und jetzt, schön wäre es ja, wenn man sich selber immer mehr in Frage stellt und dann sich selber die Frage stellt, warum ist dieses Gefühl befriedigend? Dass man sich fragt, warum ist das eigentlich befriedigend? Warum? Was steckt dahinter? Dieses Gefühl ist deshalb befriedigend, weil ich mich dann wertgeschätzt fühle. Könnte sein, dass wenn ich irgendetwas mache und dann bekomme ich ein Gefühl der Wertschätzung und das ist mir etwas wert. Ich möchte hier eine kurze Zwischenbemerkung machen. Diese Warum-Fragen empfinden wir bald einmal ätzend und arrogant. Also wenn ich jetzt mit euch ins Gespräch kommen würde und euch ständig fragen würde, ja, warum machst du das? Und ihr gebt mir eine Antwort. Und dann sage ich, ja, warum hast du jetzt diese Antwort gegeben? Mit der Zeit empfindet man das dann natürlich als ätzend und arrogant, weil damit alles in Frage gestellt wird, was wir tun, was wir denken. Aber wenn wir uns diese Fragen selber stellen, und ich möchte ermutigen, mal so eine Warum-Tour zu machen. Also wenn ihr jetzt irgendetwas plant und sagt, ich will jetzt das machen, dass ihr dann quasi diese ganzen Warum-Fragen bis ins Tiefste hinein stellt. Also Warum ist das Gefühl befriedigend? Und warum fühle ich mich dann wertgeschätzt, wenn ich das mache? Warum ist das so? Weil meine Mitmenschen mich dann bewundern, zum Beispiel. Es gibt natürlich vielleicht auch andere Antworten, das ist keine Frage. Und dann wieder die Frage, warum will ich bewundert werden? Weil ich dann das Gefühl habe, geliebt zu werden. Wäre eine Variante. Und jetzt will ich den Kreis nicht endlos weitermachen, keine Endlosschlaufe, aber nur eine letzte Frage. Warum will ich geliebt werden? Und ich habe jetzt keine Antwort hier hingeschrieben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder hier im Raum geliebt werden will. Vielleicht sagt der eine oder andere auch, ja, also ich brauche das nicht, aber ist ja egal. Aber diejenigen, die geliebt werden wollen, kann mir jemand sagen, warum er geliebt werden will? Ohne Liebe sterben wir eigentlich, weil man kann eigentlich sagen, ohne Liebe macht das Leben keinen Sinn. Absolut keinen Sinn, richtig. Das ist, und du hast gesagt, weil Gott uns so geschaffen hat. Wenn es heißt, ich glaube, es heißt in dem Prediger, heißt es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Ja? Und ich sage jetzt mal, das hat etwas mit Liebe zu tun. Also du bist froh, wenn du Wertschätzung und Anerkennung bekommst, weil du dich dann geliebt fühlst. Aber die Frage ist ja, warum will ich geliebt werden? Und hier war die Antwort jetzt mal, ohne Liebe macht das Leben keinen Sinn oder ohne Liebe sterbe ich. Warum willst du geliebt werden? Man kann ganz kurz sagen, wenn ich nicht geliebt werde, fühle ich mich wertlos. Also Liebe macht, ich sage jetzt mal, unser Leben aus und ich habe mal darüber nachgedacht, wie das ist. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass selbst die bösen Menschen letztlich ein ganz tiefes Bedürfnis haben, geliebt zu werden, aber sie versuchen, das an einem falschen Ort zu holen. Also sie, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ich habe mal eine Biografie gelesen von einem IS-Kämpfer, der jetzt da in Syrien kämpft. Der wollte sich irgendwo Anerkennung verschaffen in Berlin eine Zeit lang und war da in entsprechenden Gemeinschaften und er war immer so ein bisschen die Nummer zwei oder eben nicht nur die Nummer zwei, sondern unter ferner liefen und er wollte halt wirklich respektiert werden und hat dann alles Mögliche unternommen und es hat dann nicht geklappt und dann kam er mit muslimischen Predigern zusammen und die haben ihm dann mal zuerst Wertschätzung gegeben und haben ihn für eine Sache begeistert und er hat dann gemerkt, wenn ich mich jetzt da hineinsteigere, dann bekomme ich von diesen Leuten entsprechend Wertschätzung und dann fühlen sie sich, ich sage jetzt mal, so paradox wie es klingt, fühle ich mich geliebt, weil die mir sagen, da, was du machst, das ist gut. Ja. Also das ist letztlich eigentlich immer, wenn man ganz an die Wurzel herangeht, ist es immer ein Schrei nach Liebe. Aber viele versuchen dann dieses Bedürfnis, geliebt zu werden, auf einer falschen Spur, also über eine falsche Spur zu erfüllen. Ein anderes Beispiel, da ist eine junge Frau, die hat eigentlich von ihren Eltern, weil die Eltern viele Probleme hatten, hatte die keine Liebe bekommen von ihren Eltern. Und jetzt lernt sie mit 15, 16 Jahren einen jungen Mann kennen und der ist natürlich total in sie verliebt und hat auch seine sexuellen Bedürfnisse und drängt sie natürlich, mit ihr ins Bett zu gehen. Und sie denkt, wenn ich jetzt mit ihm ins Bett gehe, dann werde ich geliebt. Das erste Mal in meinem Leben. Sie weiß natürlich nicht, dass es sich hier nicht um wahre Liebe handelt, sondern nur um sexuelle Begierde. Und weil sie noch keine Ahnung hat, was wahre Liebe ist. Wahre Liebe hat ja etwas mit Wertschätzung zu tun, hat etwas damit zu tun, dass man den anderen Wert achtet und ihn nicht einfach gebraucht. Und dann passiert es, dass solche junge Mädchen von einer Enttäuschung in die nächste kommen, geben sich vielen, vielen Männern hin und am Schluss werden sie von den anderen als Schlampe bezeichnet. Vielleicht landen sie dann noch auf dem Straßenstrich. Aber die Ursache letztlich war eigentlich, ich möchte einfach nur geliebt werden. Und ich habe heute zu meiner 32-jährigen Tochter eine ganz tolle Beziehung und es wird mir länger, je mehr bewusst, wie wichtig das ist, wenn gerade jetzt zum Beispiel Väter mit ihren Töchtern eine ganz tolle Beziehung haben, weil dann die Töchter sich geliebt wissen und nicht gleich mit dem erstbesten Jungen ins Bett hüpfen müssen, weil sie denken, dann werde ich endlich mal geliebt. Wenn sie zu Hause eben geliebt werden, wenn sie das wissen, sind sie weniger anfällig dafür. Natürlich kann es sein, dass es auch so einer Tochter mal passiert, aber die Chance ist zumindest viel kleiner. Also, warum will ich geliebt werden? Man kann also diese Warum-Fragen könnte man endlos weiterführen und sozusagen in eine Endlosschlaufe hinein. Aber selbst in dieser Endlosschlaufe wird man wahrscheinlich immer mehr oder weniger mit dem Grundbedürfnis, geliebt zu werden, konfrontiert. Also man umkreist eigentlich das Grundbedürfnis. Also wenn ich sage, warum will ich geliebt werden? Weil ich dann eben mich wert fühle. Warum willst du dich wert gefühlt werden? Also man kann da natürlich immer warum weiterdrehen und irgendwann hört es dann nie auf und das hat ja dann auch keinen Sinn. Aber trotzdem finde ich es wertvoll, wenn man mal ein bisschen in die Tiefe hineingeht und sich die Fragen stellt, warum mache ich das und warum habe ich dieses Bedürfnis und warum will ich so behandelt werden, dass man merkt, aha, das steckt ja eigentlich ganz tief in mir drin, das ist mein Bedürfnis. Und das lässt dann, diese Warum-Fragen lassen uns dann vielleicht auch ein Stück weit unser Urmotiv erkennen, aber dadurch wird noch nicht klar, ob wir auch auf dem richtigen Weg zur Erreichung unseres Zieles, ob wir uns für den richtigen Weg entschieden haben. Das Problem ist, man denkt, wenn ich jetzt alles tue, damit ich möglichst viel Anerkennung bekomme, dann werde ich geliebt, dass das ein falscher Ansatz ist. Das will ich jetzt gerade sagen. Das ist ein falscher Ansatz. Aber die meisten Menschen, ich würde jetzt sagen, 95% oder 98% von allen Menschen meinen, wenn ich jetzt etwas leiste, damit ich Anerkennung bekomme, dann werde ich geliebt. Und darum probieren sie alle möglichen Dinge aus, um zu Anerkennung zu bekommen. Der IS-Kämpfer will Anerkennung, indem er irgendeine Gräueltat verübt und der Kaninchenzüchter will eine ganz besondere Kaninchenart züchten, um dann von den Kollegen geehrt zu werden. Oh, was hast du da wieder hingekriegt? Also jeder versucht, die Anerkennung irgendwie durch Leistung zu erwerben und dann denkt er, aha, ich bekomme Liebe nur über Leistung und da liegt der Grundfehler, der absolute Grundfehler unseres Denksystems. Und dieser Grundfehler geht bis tief hinein in unsere frommen Kreise und in die gläubigen Kreise hinein. Ich muss leisten, ich muss fromm sein, ich muss möglichst viel wissen, ich muss möglichst viele gute Werke tun, damit ich Anerkennung bekomme, damit womöglich mein Gott mit mir zufrieden ist und damit ich dann auch geliebt werden kann. Und mein großer Wunsch ist, dass wir in diesen Tagen ein Stück weit dieses elende Denken verlieren und aus einem ganz anderen Denken heraus unser Leben angehen. Dazu muss man natürlich dann auch die Liebe Gottes ein Stück weit oder möglichst tiefgehend auch erkennen. Also die Abfolge hier, ich werde geliebt, also quasi ich werde geliebt, wenn ich wertgeschätzt werde. Ich werde wertgeschätzt, wenn ich die anderen, die Leistung bringe, die andere von mir erwarten. Dann hat man letztendlich das Gefühl, Leistung gibt es über Liebe. Im Lied der Lieder, im Hohelied, steht der entscheidende Satz. Wenn jemand sein ganzes Vermögen für die Liebe geben würde, man würde ihn nur verachten. Zuerst, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so, das ist ein bisschen unfair. Jetzt hat einer erkannt, dass die Liebe etwas Kostbares ist und jetzt sagt er sich, alles, was ich habe, will ich jetzt nehmen, um diese Liebe zu erwerben. Aber stellt euch vor, ich meine, ein Mann sagt jetzt, ich gebe dir mein ganzes Vermögen, dass du mich dann liebst. Ja? Zu einer jungen Frau irgendwo. Ich gebe dir alles, was ich habe, damit du mich liebst. Dann kann vielleicht eine junge Frau sagen, ja, das ist toll, ja, eigentlich möchte ich ja auch gerne reich werden und so. Und dann sagt sie, ja gut, ich liebe dich dann, aber es ist ja dann keine echte Liebe. Es ist ja eine falsche Liebe, es ist eine Pseudoliebe, weil die scheinbar ihn nur liebt, weil sie etwas dafür bekommt. Eine echte Liebe ist nie an Bedingungen geknüpft. Nie. Und das ist ja ein bisschen das Problem. In der normalen alltäglichen Auswirkung ist es ja so, eine Frau verkauft ihren Körper für 100 Euro oder 200 Euro und der Mann hat dann vielleicht das Gefühl, für eine Stunde geliebt zu werden, weil er eben den Körper der Frau brauchen kann. Das nennen wir Prostitution. Aber was wir Gläubigen machen, ist nicht viel anders. Wir haben das Gefühl, ich muss etwas leisten, damit ich die anderen und damit ich Gott zufriedenstellen kann und damit ich von ihm geliebt werde und damit ich von den anderen geliebt werde. Das ist einfach eine fromme Prostitution. Kann es gar nicht anders sagen. Und das haben wir alle gemacht. Ja, also ich will damit nicht sagen, dass es da einige gibt. Das ist das Denken dieser Welt und dass dieses Denken geht bis tief hinein in die frommen Kreise. Und wir sollten unbedingt von diesem Denken wegkommen und erkennen, Gottes Liebe zu uns hat überhaupt nichts mit unserer Leistung zu tun. Paulus stellt ganz klar fest, ich bin überzeugt, dass weder Leben noch Tod, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, wegen irgendeine Macht, und er zählt ja da ganz viele Dinge auf, uns trennen oder scheiden können von der Liebe Gottes. Und ich sage, auch unser eigenes Versagen kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Auch unser eigener Ungehorsam kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Das müssen wir mal ganz klar sehen. Wenn ich Gott gegenüber ungehorsam bin, dann kann es sein, dass er mich schmerzvolle Erziehungswege führt. Aber das trennt mich nicht von seiner Liebe. Unmöglich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann nicht getrennt werden von der Liebe Gottes. Aber wenn ich natürlich böse bin, dann komme ich in einen schmerzvollen Erziehungsprozess. Also es wäre blöd, wenn ich sage, ja, weil mich nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes, kann ich ja machen, was ich will und was mir Spaß macht. Das natürlich nicht. Das ist ganz klar. Ein Mann in der Bibel hat diese absolut bedingungslose Liebe dargestellt. Und das ist der Mann nach dem Herzen Gottes, David. Warum? David hatte einen furchtbaren Sohn. Der Absalom wollte ihm das Königtum wegnehmen. Der Absalom hat die Bevölkerung aufgewiegelt gegen seinen eigenen Vater. Der Absalom war bereit, seinen Vater umzubringen, nur damit er das Königtum an sich reißen kann. Jetzt stirbt dieser Absalom. Und David sagt, Absalom, Absalom, mein Sohn Absalom, warum bin ich nicht an deiner Stelle gestorben? Und Joab sagt ihm, du liebst die, die dich hassen. Der Absalom konnte tun und lassen, was er wollte. Die Liebe seines Vaters konnte er nie auslöschen. Nie. Aber gar nie. Und genau mit dieser Handlung stellt David die Liebe Gottes dar. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt euch nicht trennen von meiner Liebe. Wenn ihr euren eigenen Weg geht, dann hat das vielleicht zur Folge, dass ich euch in einen schmerzvollen Erziehungsprozess hineinnehme. Aber mich trennen von meiner Liebe? Unmöglich. Und ich sage jetzt mal, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Weil er die bedingungslose Vaterliebe darstellt. Obwohl er ja in seinem, ich sage jetzt mal, der hat ja seinen Laden überhaupt nicht im Griff. Ja. Also Konrad Straub hat mal gesagt, heute müsste man im Hause Davids das Fürsorgeamt vorbeischicken. Ja. Das ist so eine Katastrophe, was da abging. Also es sind ja alles unrühmliche Geschichten, aber dieses eine kann man dem David nicht sagen, nicht wegnehmen. Er hat seine Söhne und in diesem Fall speziell seinen Absalom geliebt. Bedingungslos. Und der war ja wirklich die absolute Katastrophe, der Absalom. Also, wir haben hier beim Thema Gedankenwelt, das ist natürlich sehr interessant, aber gleichzeitig auch äußerst komplex. Das Thema ist deshalb so interessant, weil letztlich alles, was durch Menschenhand geschieht, ihren Ursprung in den Gedanken hat. Doch nicht nur das. Es kann ganz generell gesagt werden, dass die Gedanken der Verursacher von allem sind. Alles, was wir sehen, ich rede jetzt mal von Bauwerken, Computern, Autos, Flugzeugen, haben ja die Menschen gemacht. Und angefangen hat ja das mit einem Gedanken. Als Architekt war es ja so, wenn man ein Haus bauen will, dann ist es ja so, man hat am Anfang ein leeres Blatt Papier. Und man bespricht sich dann mit der Bauherrschaft, was ist ihre Wünsche, und die sagen, ja, wir bräuchten etwa so und so viele Zimmer und hätten in etwa diese und diese Vorstellungen. Und dann schaut man sich das Grundstück an, wie ist die Umgebung, wo ist die Sonne, wo ist Süden und so weiter, wie ist die Erschließung. Und dann versucht man, diese Gedanken versucht man dann auf ein Blatt Papier zu bringen, und dann fängt man an, so ganz grob zu skizzieren, die ersten Ideen zu kreieren. Da merkt man, ja, nein, das passt nicht, da muss man noch ein Papier darüber. Wir hatten immer so ein transparentes Papier, da konnten wir immer eins drüberlegen und dann neu probieren. Und dann hat sich das immer ein bisschen mehr herauskristallisiert, was eigentlich optimal wäre. Und dann ist dann irgendwann ein reiner Plan entstanden, den man als Baueingabe eingegeben hat, und nachher sind noch Detailpläne gemacht worden, und wenn die fertig waren, hat man dann, wenn man die Baubewilligung hatte, hat man dann am Bau angefangen. Das heißt, zuerst aus da oben. Und man hat versucht, das in zweidimensionalen Strichen hat man das versucht zu kreieren, und am Schluss steht ein dreidimensionales Bauwerk da. Wir, die wir gläubig sind, sind auch davon überzeugt, dass alles andere, was wir mit unseren Augen sehen, zurückzuführen ist auf einen ganz genialen, ich sage jetzt mal, Schöpfer, der alles bis ins Detail wunderbar geplant hat. Ich sage immer wieder, es braucht mehr Märchenglaube, wenn man sagt, ich glaube, dass alles per Zufall entstanden ist. Also am Anfang waren gewisse Aminosäuren und so, und die kamen zusammen, richtige Temperatur, und dann hat sich dann per Zufall der erste Einzeller entwickelt. Und, aber nur schon die Frage, wie hat sich dann aus diesem Einzeller dann mal ein Auge entwickelt? Ja, von wo hat der Einzeller die Information, wie ein Auge gestaltet werden muss, wie ein Gehör funktioniert? Von wo weiß die Fledermaus, dass sie eben mit ihrem Radarsystem in der Dunkelheit Mücken im Flug fressen kann? Ja, also die hat ja solche Ohren, und dann sendet sie ein Signal aus, und das Echolot, das von der Mücke zurückstrahlt an ihre Ohren, dann weiß sie, aha, da ist jetzt eine Mücke, Mund auf und zack, und die Mücke ist drin. Ja? Also wo hat die das her? Hat da irgendwann mal ein Einzeller hat da mal sich überlegt, ja, ich muss jetzt irgendwie dieses Radarsystem in die Fledermaus einbauen. Das braucht größeren Glauben als der Glaube an einen Schöpfergott. Sage ich immer wieder. Aber wenn man dann mit Wissenschaftlern redet, dann lächeln die so überheblich, ja, und sagen, ja, also, ja, sie haben halt keine Ahnung von Wissenschaft und wir haben das alles erforscht und so. Und das ist etwas für Kinder, dieser Glaube an die Schöpfung und an rückständige Leute und so. Also man bekommt dann immer das Gefühl, ja, man ist halt irgendwie noch im Mittelalter, ja. Das können die so gut nonverbal rüberschicken. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich habe einen Vortrag gehört von einem Nobelpreis, Träger, der hat in Zürich an der Uni einen Vortrag über Viren gehalten. Und weil er etwas ganz Spezielles bei den Viren herausgefunden hat, ist ihm dann wirklich klar geworden, dass eben wirklich alles nur durch Evolution entstanden ist. Aber und das mit einer Überheblichkeit, da konnte ich einfach nur den Kopf schütteln. Natürlich, er ist mir in Sachen Viren und in Sachen biologischer Forschung weit überlegen, aber trotzdem in meinen Augen total verblendet. Also, ich glaube, alles, was wir sehen mit unseren Augen, da steckt ein Gedanke dahinter. Aber es geht ja nicht nur um das, was wir sehen, sondern es geht ja auch um Angelegenheiten. Es geht auch um Ereignisse. Bei allen Ereignissen, die passieren, steckt ja immer ein Gedanke dahinter. Und ich möchte jetzt schließen für heute, es ist schon 5:30, mit der Geschichte Josefs. Wenn wir den Verkauf des Josef, ich glaube, alle hier drin kennen die Geschichte Josefs. Ja, er wird von seinen 10 Brüdern verkauft. Ich nehme jetzt das mal an, ihr wisst das, sonst könnt ihr es mal lesen im ersten Buch Mose. Aber wenn wir diesen Verkauf des Josef anschauen, der stattgefunden hat durch die 10 älteren Brüder, dann war natürlich zuerst einmal der Hass die Ursache. Ich möchte hier vielleicht auch wieder mal eine Abfolge kurz deutlich machen, weil dann können wir vielleicht ein bisschen besser sehen. Also die 10 Brüder verkaufen den Josef an die Ismaeliter. Verkauf. Und zuerst wollten sie ihn ja töten, aber dann hatten sie doch ein bisschen ein komisches Gefühl und ein Geschäft machen ist dann doch besser. Und dieser Verkauf an die Ismaeliter geht letztlich auf den Hass zurück. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Hass? Von wo kommt der Hass? Der Hass kommt eigentlich von der Eifersucht. Die Eifersucht ist ja deshalb entstanden, weil einerseits Josef von seinem Vater Jakob immer verwöhnt wurde. Und dann hat natürlich Josef auch noch gesagt, hat er noch so seine Träume erzählt und war dann so ein bisschen, ich bin halt etwas Besonderes. Also der Hass hat eine gewisse Logik bei den 10 älteren Brüdern. Also da war die Eifersucht und sicher auch als zweites war der Ärger über den Hochmut des Josef. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Brüdern mit meinem heutigen Denken, meinen 10 älteren Brüdern gesagt habe, du stellt euch vor, was ich heute geträumt habe, da waren 12 Gaben und meine Gabe und alle anderen Gaben haben sich vor mir verneigt. Also ich glaube, ich hätte diesen Traum bestimmt nicht erzählt, weil das ist ja klar, was nachher daraus entsteht. Also hat eine gewisse Logik dahinter. Die Eifersucht und ging also auf die Bevorzugung des Jakob zurück. Also da ist eine Bevorzugung. Eigentlich hat Jakob einen Erziehungsfehler gemacht. Ja. Und dann, aber auch diese Bevorzugung hat einen Grund. Und zwar sehe ich den Grund da. Josef hat ja einen jüngeren Bruder, den Benjamin, und der Benjamin, respektive die Rahel, die starb bei der Geburt Benjamins. Früher war das so, Jakob hat ja eine ganz große Sippschaft, da waren also nicht nur die 12 Söhne, da waren auch noch Töchter, da waren Knechte, Mägde und sein ganzes Besitztum und auch die Wohnanlage, das waren mehrere Zelte. Und wenn ein ein kleiner Junge auf die Welt gekommen ist, dann ist er im Zelt der Mutter hat er gewohnt. Also Juda hat im Zelt der Lea gewohnt, bis er ein gewisses Alter hatte und dann hat er vielleicht in einem eigenen Zelt gewohnt. Jetzt stirbt der Benjamin. Jetzt sind quasi ist Benjamin und Josef mutterlos, halbweise. Was macht Jakob? Er hat natürlich Rahel ganz besonders geliebt. Was macht er? Er nimmt die beiden kleinsten Söhne zu sich ins Zelt. Und hat natürlich dann auch eine besondere Beziehung, währenddem die anderen Söhne wahrscheinlich in den Zelten ihrer Mütter gewesen sind. Hat also angefangen auch, die zu verwöhnen. Das liegt also, es geht eigentlich auf den Umstand zurück, einerseits deswegen, weil Rahel die Lieblingsfrau war, also er hatte ja vier Frauen, der Jakob, Rahel war die Lieblingsfrau und andererseits war Josef ein Halbweiser. Hat also da ihre Ursache. Und jetzt weiß man, das ist natürlich deshalb erfolgt, weil Rahel starb. Und Rahel war die Lieblingsfrau, weil eigentlich Jakob sie zuerst ausgewählt hat, aber er hat einen richtig fiesen Schwiegervater gehabt und der hat ihm zuerst die ältere Schwester zugeschanzt oder so. Und das Ganze hat eine Vorgeschichte. Also es sind alles Folgeereignisse. Natürlich hätte man da oder dort eine andere Weichenstellung machen können. Wenn jetzt die 10 älteren Brüder schon eine geistliche Reife gehabt hätten, dann hätten sie zwar hier gesagt, ja, ich finde es nicht gerecht, dass unser Vater den Josef so bevorzugt. Aber das muss er ja dann mal verantworten, geht mich ja eigentlich nichts an. Hätte er sagen können, ja, aber sie konnten es nicht. Sie haben dann den Hass produziert und dann der Verkauf. Es war übrigens ganz interessant, als dann die 10 Brüder in Ägypten waren oder die 11 Brüder mit Benjamin, dann hat ja Josef dem Benjamin 5-mal mehr gegeben als den anderen 10. Und wisst ihr, warum er das gemacht hat? Er hat nämlich ganz genau beobachtet, sind meine 10 älteren Brüder immer noch eifersüchtig? Oder sind sie von der Eifersucht geheilt? Das war pädagogisch ganz, ganz geschickt, ja. Auf jeden Fall, das hat alles so seine Gründe, das heißt, irgendwo sind gewisse Umstände und die produzieren dann irgendwie neue Umstände, neue Gefühle und aufgrund dieser Gefühle werden dann Entscheidungen gefällt und am Schluss kommt es zur absoluten Katastrophe. Und ist manchmal interessant, einfach zu sehen, wo geht das alles zurück und wir haben ja alle unsere Familien in der Regel. Vielleicht ist jemand hier vollweise und hat keine Brüder, keine Schwestern, keine Eltern, aber die meisten haben das. Und in der Familie ist es auch so, ja. Da stecken so viele Vergangenheitserinnerungen. Da kommt man aus gewissen schwierigen Situationen fast nicht mehr heraus, weil so viele Verflechtungen da sind, so viele alte Gefühle, Emotionen, Erlebnisse und an diesem Beispiel kann man auch ein bisschen sehen, wie sich etwas entwickeln kann, aus Gedanken und am Schluss entsteht eben eine Katastrophe.